Es gibt in der Heiligen Schrift eine geheimnisvolle Person, die an den, ich sag's mal so, gegensätzlichsten Handlungsorten plötzlich erscheint. Ich meine der Engel des Herrn. Schon Luther wusste, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist. Und das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt, und zwar Gott macht etwas im Alten Testament. Er zeigt uns diese große Erlösung Schritt für Schritt an. Als dann der Herr Jesus kam, da war das eigentlich kein großes Geheimnis mehr, sondern er konnte das relativ schnell und einfach erfassen, wenn man jemand war, der wirklich gesucht hat und geglaubt hat. In Micha 5, in Vers 1 heißt es, und da kommt sofort der Geburtsort Jesu: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und dieses Hervorgehen steht in der Mehrzahl. Das heißt, Herr Jesus ist also laut dieser Aussage, schon bevor er Mensch wurde, immer wieder aus der Ewigkeit hervorgegangen und hat praktisch hier Gott, den Vater, geoffenbart. Wir wissen ja, dass Herr Jesus die einzige Offenbarung Gottes des Vaters ist. Und der Engel des Herrn ist eine dieser entscheidenden Offenbarungen. Johannes 5, 39 zum Beispiel sagt der Herr Jesus, ihr sucht das ewige Leben, und eigentlich ist es ganz einfach, die Schrift redet von mir und ich bin es, der hier geoffenbart wird. Und wenn man sich jetzt das einmal etwas Näheres anzieht, ist das am Anfang nicht aufgefallen. Wenn man liest das, weiß ja, der Herr Jesus ist der Engel des Herrn. Man liest die Stelle, freut sich an diesen Darstellungen. Aber mir ist etwas aufgefallen, dass die Bibel diese Offenbarung Jesu Christi als Engel des Herrn in zwei ganz deutlich abgetrennte Flügel trennt. Und zwar, sie geht praktisch hin und zeigt auf der einen Seite ein ungeheures Potenzial und eine ungeheure gnadereiche Tätigkeit Gottes durch den Herr Jesus als Retter. Zeigt aber gleichzeitig parallel dazu, wie der Herr Jesus auch im Alten Testament als Engel des Herrn das Gericht Gottes ausführt und hier Menschen gezielt tötet. Das ist etwas, was man leicht überliest. Das heißt, er ist einmal der Vertreter der Gnade Gottes, und er ist parallel dazu der Vertreter des Gerichtes Gottes. Und das ist genau das, was die Offenbarung dann sagt. Sie sagt praktisch, du siehst, als die Symboldarstellung Jesu in der Offenbarung 5 geschieht, du siehst zwei Dinge. Du siehst einmal den Löwe von Juda. Löwe ist ein Raubtier. Und es ist parallel dazu das Lamm. Und es ist eben diese Tatsache, dass man als Mensch nur zwei Möglichkeiten hat. Ich kann entweder dem Herr Jesus als Lamm begegnen, das ist diese gesamte Errettertätigkeit, oder ich begegne ihm als Löwe und dann ist er mein Richter. Dann wird das furchtbar. Und ich möchte einfach diese Stelle einmal der Reihenfolge nach zeigen, wie hier diese Offenbarung geschieht. Und es ist etwas, mit dem es sich schon auseinandersetzen kann. Jetzt kommen wir zu dieser alten Tatsache, was das Alte Testament darstellt. Es sind sogenannte Vorschattungen. Ich sage es einmal, das Bilderbuch, das ganz prägnante Lehrsätze im Neuen Testament uns noch illustriert, dass man es noch besser versteht und in der ganzen Breite erfassen kann. In 2. Mose 3, Vers 2 bis 6, das ist ja die berühmte Stelle, wo Gott sich Mose offenbart, da heißt es, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und da hat ja Mose Hemmungen herzuzutreten. Und Vers 4, als aber der Herr, da steht das Tetragramm, weiß man ja nicht, wie man es ausgesprochen hat. Jahwe oder Jehova, auf jeden Fall der Gott Israels. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Da sprach ich, bin der Gott, deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verborg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hier haben wir eine perfekte Offenbarung Gottes des Vaters. Die Bibel sagt ganz klar, hier erscheint der Engel des Herrn. Und du siehst sofort, in Wirklichkeit ist hier der Herr Jesus die perfekte Offenbarung Gottes des Vaters und er redet. Und er offenbart hier letztendlich den lebendigen Gott. Und die Bibel sagt, das ist heiliges Land. Und wenn das geschieht, wenn der Herr Jesus erscheint, wenn er Gott den Vater offenbart, dann muss eigentlich das passieren, was in Vers 6 steht, dass die Furcht Gottes in mein Herz kommt. Und jetzt deutet die Bibel schon an, was der Herr Jesus für eine gewaltige Offenbarung uns geben wird. Er zeigt hier, dass der Engel des Herrn, der Jesus, in einer Feuerflamme erscheint. Das heißt, mitten im Gericht, die Hauptoffenbarung ist im Gericht. Das nächste, mitten aus dem Dornbusch. Wir wissen ja, dass die Erde verflucht ist um des Menschen willen. 1. Mose 3, Vers 17. Und die Bibel sagt, als Zeichen des Fluches der Sünde werden Dornen und Disteln erscheinen. Und der Dornbusch ist ein Zeichen für den Fluch. Und nicht umsonst hat der Jesus eine Dornenkrone getragen, weil er diesen Fluch der Sünde tragen musste. Jetzt sagt die Bibel, dieser Engel des Herrn, die Offenbarung Gottes wird geschehen im Gericht, im Feuer und im Dornbusch, in dieser verfluchten Menschennatur. Das heißt, auf der Erde, da wird es geschehen. Jetzt versteht man, warum die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen, der Sohn Gottes, der im Schoß des Vaters war, ist der Einzige, der ihn geoffenbart hat. Und jetzt sagt die Bibel, er wird ihn offenbaren im Gericht und im Dornbusch. Das heißt, er wird auf die Erde kommen. Er wird ein Mensch werden wie wir, mitten in diesem Fluch, aber ohne Sünde. Und er wird das Gericht Gottes tragen. Und das wird die höchste aller Offenbarungen sein. Und Gott sagt jetzt etwas, man liest das ja drüber normal. Er sagt in Vers 4 zu Mose, hier bin ich. Das ist der zentrale Punkt. Das ist die höchste Offenbarung Gottes, die es gibt. Wir sind heute in dieser endzeitlichen Entwicklung so weit, dass man Synkretismus betreibt. Das haben die meisten gar nicht begriffen. Synkretismus bedeutet, dass man hingeht und Religionsvermischung macht. Ich möchte nochmal betonen, die Bibel lehrt in einer furchtbaren, unzweideutigen Radikalität. Der Herr Jesus ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters. Jede Religion, auch die christliche, solange sie nicht der Sohn Gottes als Zentrum hat, ist vom Teufel. Und führt die Menschen in die Hölle. Es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist die Person Jesu Christi, der Herr Jesus. Und nur dort ist Gott, nur dort ist er. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann muss man sich absondern vor allem, was sich derzeit tummelt. Weil es ist Götzendienst, wenn man sich mit diesen Dingen abgibt, dass man hier Kompromisse macht oder sich abpasst. Und die Bibel sagt, dass Gott Götzendienst hasst und dass er ihn straft. Und zwar furchtbar strafen wird. Von daher ungeheuer. Gut, und dann offenbart sich Gott manchmal, wo ich mich frage, warum? Richter 6, ab Vers 11, da geht es ja letztendlich um Menschen, um den Gideon, Menschen, die schwach sind. Und wir dürfen etwas nicht vergessen, Richter ist das Buch des Abfalls. Im Buch Richter steht am Schluss, jeder tat, was er wollte. Das ist Gesetzlosigkeit. Das ist genau das, was sich heute auch abspielt. Und hier mittendrin heißt es, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drohte Schweizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und der natürlich ist völlig verzweifelt und sagt dann im Vers 13 im Schluss, nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm, jetzt steht wieder, Yahweh, Jehova, JHWH, Tetragramm. Also der Engel des Herrn redet mit ihm und in Wirklichkeit, sagt die Bibel, ist der lebendige Gott, der mit ihm redet. Also da sieht man, der Engel des Herrn ist Gott, das ist die Offenbarung Gottes im Alten Testament. Das ist der Jesus. Gott, der Vater, hat nie jemand gesehen, auch nicht im Alten Testament. Sondern jede Offenbarung Gottes geschieht durch die Person Jesu. Und hier siehst du, wie er als Engel des Herrn sich offenbart und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Er beauftragt ihn, obwohl er der Geringste ist in Manasse, das heißt seine Sippe, und der Kleinste im Hause seines Vaters. Und dann zeigt er Dinge an, die wir nachher uns ansehen werden. Aber zuerst nochmals ein Rückblick auf Richter 2. Ausgerechnet im Buch Richter, in der totalen Verkommenheit des Abfalls offenbart sich Gott. Und da heißt es, und der Engel des Herrn kam vom Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr sollt aber mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Und dann erklärt er, dass er sie jetzt nicht mehr vor ihnen vertreiben wird. Also hier haben wir jetzt einen zentralen Punkt. Hier kommt der Engel des Herrn, der Herr Jesus. Gilgal ist zum Beispiel in der Symbolsprache der Bibel ein Bild für Golgatha. Er kommt von Gilgal her, er kommt immer von Golgatha her. Immer von seinem vergossenen Blut, immer von seinem gebrochenen Leib, immer vom vollkommenen Opfer. Und er geht jetzt nach Bochim. Und Bochim bedeutet Weinende. Das heißt, er geht ins Elend der Menschen Mitte hinein und jetzt erklärt er hier etwas. Er sagt, er war es, der die Kinder Israel aus Ägypten geführt hat. Wisst ihr, man denkt sich das gar nicht. Man hat so eine Vorstellung, wie wenn das Alte Testament eine abgeschlossene Voroffenbarung wäre und das Neue Testament dann die Offenbarung Jesu Christi. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Engel, der Israel aus Ägypten geführt hat, war der Herr Jesus. Er war an der Spitze Israels, hat sie herausgeführt und er handelt hier vollkommen wie Gott der Vater. Es ist kein Unterschied. Das sagt er auch ganz klar. Er hat es ihren Vätern zugeschworen. Aber wer hat es zugeschworen? Der Gott Israels. Wer hat den Bund geschlossen? Der Gott Israels. Und da sagt die Bibel, der Herr Jesus, er ist es. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Er fordert Gehorsam. Und das ist etwas, was die Leute nicht wollen. Gehorsam ist ein zentrales Wesen der Nachfolge Jesu. Wenn der Sohn Gottes einen Mensch aus Ägypten herausführt, das heißt, wenn er die Bekehrung erlebt, wenn er wieder geboren wird, wenn er Gottes Kind ist, dann ist die normale Folge davon, dass ein Mensch gehorsam ist. Und gehorsam heißt, dass er sich dem Sohn Gottes unterwirft, dass sich der Heilige Schrift unterwirft und alles, was nicht von Gott her geoffenbart ist in der Schrift und eindeutig ist, dass er das meidet. Da gehört auch die Traditionen der Menschen dazu, die teilweise nicht schlecht sind für manche Dinge, aber für andere Dinge höchst verderblich. Aber man sieht hier schon auf die einfachste Art, wie die Bibel das zeigt. Sie sagt, er führt aus der Welt, nämlich aus Ägypten heraus. Galater 1,4, wenn man das sieht, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Heute haben wir ja die Anpassung an diese Welt. Wir tun so, als wäre die Welt unser Freund. Wir tun so, als wäre die Welt gar nicht so schlimm da draußen. Galater 1,4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, wir sind herausgerettet aus diesem Weltlauf, von diesem Zeitgeist, von dem, was die Menschen umtreibt. Ich gebe offen zu, dass es eine Kunst ist, in dieser Welt vernünftig zu leben, vernünftig seinen Beruf auszuführen, alles vernünftig zu tun und trotzdem geistlich sauber in der himmlischen Welt zu leben. Das ist nicht einfach. Das muss man ganz ehrlich zugeben, wenn jemand sagt, es ist einfach, muss ich sagen, keine Ahnung. Wohl noch nie diese Spannungsfelder erlebt. Aber es ist einfach so, dass die Bibel nüchtern sachlich sagt, wir sind nicht von der Welt, da gehören wir nicht dazu, sondern wir sind herausgerettet. In Titus 2,11 beschreibt die Bibel das nochmals dramatisch. Und das ist das, was der Sohn Gottes tun will. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gotteswürdig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wisst ihr, wir Gläubige, wir haben eine unzählige Angewohnheit, dass wir die Bibel oberflächlich lesen. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann sagt die Bibel, du Gläubiger, wenn du wiedergeboren bist, bist du von Gott her zum besonderen Eigentum geschaffen worden. Du bist ein besonderes Eigentum Gottes. Und der Zweck, warum er dich reinigt und warum er hier letztendlich dich zubereitet, ist, dass du vollständig von jeder Gesetzlosigkeit erlöst bist und dass du hingehst und eifrig bist, gute Werke zu tun. Das predigt niemand. Es gehört absolut zum Wille Gottes, dass man sich von der Gesetzlosigkeit löst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeit, dass man diese verderbliche Tendenz, ich sage es einmal so, bei sich selber wegtut und ihnen flieht. Und er gibt den neuen Bund. Der neue Bund in Jesu Blut. Gewaltigste, was es jemals in diesem Weltall gab. Aber ich möchte nochmal in Richter 6 zurück und jetzt zum Vers 20. Man sieht hier einfach, was der Engel des Herrn, was der Herr Jesus tun wird. Und man sieht, wie Gott schon diese gewaltigen Dinge im Alten Testament zwischen den Zeilen, aber eindeutig geschrieben, offenbart hat. 6, Vers 20. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und leg es auf den Felsen hier und gieße die Brühe drüber. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze seines Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf vom Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Jetzt bricht der Gideon zusammen. Er hat begriffen, jetzt hat sich Gott geoffenbart. In Vers 23 sagt der Herr Jesus zu ihm, da steht wieder Yahweh, Jehova, da steht wieder der Gottesname, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Yahweh Shalom. Das heißt, da kommt die Bibel ganz einfach hin und zeigt nur Friede durch Jesus Christus. Jetzt erklärt die Bibel etwas. Das ist so schön versteckt im Bibeltext und trotzdem sind das die Kostbarkeiten. Er sagt, du musst als Mensch zwei Dinge nehmen. Zwei. Und die hat jeder. Er sagt, du musst dein Fleisch nehmen, deine unerlöste Natur, und du musst das ungesäuerte Brot, das bisschen Ehrlichkeit, was noch jeder hat, die musst du nehmen. Und mit dem musst du zum Felsen, zum Herr Jesus kommen und das auf der Felsen legen. Und dann wird das Feuer des Gerichtes Gottes das letztendlich verzehren. Du wirst dann mit Christus gekreuzigt, du wirst mit ihm begraben, du stehst mit ihm auf. Das neue Leben fließt in dich hinein, deine Sünde werden abgewaschen. Und dann ist es wirklich so, wie hier geschrieben steht, dann ist Friede. Friede mit Gott durch Jesus Christus. Das zeigt die Bibel hier schon alles an, durch den Engel des Herrn. Das heißt, Gott hatte nie einen anderen Plan. Der ganze Plan Gottes von der ersten Ziffer, 1. Mose 1, Vers 1, bis zu der letzten Ziffer der Bibel in Offenbarung 22, hatte immer nur ein einziges Ziel, den Sohn Gottes zu offenbaren. Und es sind immer diese Dinge, die mündet immer im vollkommenen Opfer, immer letztendlich im vergossenen Blut, immer im gebrochenen Leib, immer in Jesus allein. Jetzt sage ich es einmal ganz hart, wir sind ja feige geworden. Wir haben heute nicht mehr den Mut, zum Beispiel auch evangelikale Kreise oder Großkirche zu sagen, wenn ihr das nicht mehr im Mittelpunkt habt, seid ihr eine Sekte. Und das ist nämlich so. Sekte und Kirchen oder große Organisationen unterscheidet sich nur in der Anzahl ihrer Mitglieder. Es ist alles. Ich möchte das nochmals betonen. Der lebendige Gott hat nur einen einzigen Fokus, einen Blickwinkel, nur eine einzige zentrale Wahrheit, wo alles drauf ausgerichtet ist. Der Herr Jesus, sein vergossenes Blut, sein gebrochener Leib, das vollkommene Opfer. Und alles, was da drumherum läuft und dem Konkurrenz macht, ist sektiererisch. Das muss man einfach sehen. Wagt ja niemand mehr zu sagen, wir sind ja heute alle so lieb und so freundlich und so. Aber das ist biblisch gesehen eindeutig. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, Gott zeigt ganz klar, wenn du dein Fleisch und deine Ehrlichkeit zum Jesus bringst auf den Altar, kriegst du Friede. Das ist der einzige Ort, wo Friede ist, auf dem Fels. Aber nur, wenn du die Ehrlichkeit und dein Fleisch bringst. Fleisch ist die alte Natur, die musst du nur bringen. Dann kommt das Feuer Gottes und dann wirst du Friede haben wie ein Wasserstrom. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels, der ihnen folgte im Alten Testament, war der Herr Jesus. Wisst ihr, der Unterschied ist der, im Alten Bund, da war die Erlösung noch nicht geoffenbart. Da lief Israel und der Fels ist ihnen gefolgt. Jetzt im Neuen Bund ist die Erlösung geschehen. Jetzt läuft der Fels Jesus Christus vor uns draus. Er läuft jetzt, das Lamm Gottes, und wir folgen ihm. Aber hier war der Fels schon die ganze Zeit da, der Fels, auf dem Gott dieses Opfer brachte. Und Epheser 2, 13 sagt, die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut Jesu Christi, er ist unser Friede. Da ist der wahre Friede entstanden. Römer 5,1, Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in diesem Zusammenhang muss man einfach nüchtern, sachlich feststellen, was Gott dann tut. Er fordert auch jetzt wieder Gehorsam. Also dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die Person und durch die Erscheinungen des Engels des Herrn durch. Völlige Errettung durch den Herr Jesus, Folge davon Gehorsam dem Engel des Herrn, dem Herr Jesus gegenüber. Und das sind Dinge, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wenn ich ganz ehrlich hingehe und die letzten 37 Jahre meines Gläubigseins an mir vorbeigehen lasse, dann wundere ich mich kolossal, wie eine geistliche Landschaft sich so extrem verändern konnte. Diese Dinge, die früher das normale ABC war, fragt mal die älteren Brüder. Das war ABC, das hat jeder gewusst, das hat jeder getan. Die sind heute zerstört. Und das ist der Abfall der Christenheit, das ist Endzeit. Aber die Bibel selber ist zeitlos, die Erlösung ist zeitlos, der Wille Gottes ist zeitlos, Gott will immer noch das Gleiche. Und dann in 2. Könige 1,3, aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh. Und hier haben wir den nächsten Punkt. Wenn man dieses vollkommene Opfer wirklich für sich in Anspruch nimmt, mit seiner Ehrlichkeit, mit seinem Fleisch zum Jesus kommt, diesen Friede Gottes wie ein Wasserstrom erlebt und dann von Gott letztendlich rekrutiert wird, ein Kind Gottes ist, dann sagt die Bibel, dann beauftragt der Engel des Herrn, das ist Epheser 4, er als Haupt im Himmel, arbeitet mit den Gliedern des Leibes Jesu Christi. Dazu muss man natürlich gerettet sein, wiedergeboren sein, in einem Geist zu einem Leib getauft sein, das heißt Wiedergeburt erlebt haben und zum Leib Christi gehören. Dann arbeitet der Herr Jesus so, dass er durch den Heiligen Geist diese Glieder und Gelenke benutzt. Er beauftragt sie. Wisst ihr, wir haben heute die Zeit, ich habe das mit Entsetzen festgestellt. Wisst ihr, ich habe früher in einer namhaften deutschen bibeltreue Zeitung, habe ich keine Artikel geschrieben. Ich habe nur Bibelarbeiten gemacht, nur Bibelstelle aufgelistet, dass die Leute studieren konnten. Eines Tages kriege ich einen Brief, der Mann war Doktor der Theologie, fast peinlich berührt. Ja, Sie können das jetzt nicht mehr veröffentlichen. Also, ich denke, naja, wundere tut es mir ja nicht. Und dann sagt er, es können nur noch theologische Arbeiten veröffentlicht werden. Wenn ich theologische Arbeiten liefere, veröffentliche ich sie die weiter. Ich habe dann selbstverständlich verzichtet, hier noch das Geringste zu tun. Das ist völlig sinnlos. Und das ist halt das Problem. Du kriegst jetzt die Denkweise dieser Welt wissenschaftlich. Das ist doch genau das Gleiche. Wisst ihr, ich bin eigentlich ein Gegner von Büchern über Evolution. Das ist ein ganz einfacher Grund. Gott diskutiert doch mit uns gefallene Geschöpfe nicht rum. Wir tun, wie wenn Gott wäre wie wir. Wisst ihr, wie die Bibel beginnt? Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Die Bibel beweist die Existenz Gottes nicht. Die Bibel stellt einfach fest, die Schöpfung ist geschehen als Fakt. Wisst ihr, und wir sollten langsam lernen, wie Gott zu argumentieren. Wenn es jemand nicht glauben will, dann lass es bleiben. Wenn du dich nicht bekehren willst, das ist dein Problem. Du wirst in die Hölle fahren, nicht ich. Wisst ihr, wir müssen mit den Leuten wieder Deutsch reden, dass sie verstehen, um was es geht. Es gibt einen lebendigen Gott, der dreimal heilig ist, der ganze Völker ausgerottet hat, um seinem Sohn eine Basis zu schaffen, dass nachher in Israel der Sohn Gottes hier als wirklich der Erlöser kommen konnte. Ein Gott, wo die Bibel sagte in der Heiligen Schrift, die Kriege waren vom Herrn, denn es gab viele Toten. Die liest mich so gern, das sind die schöne Stelle, die einem gefallen. Aber die Bibel ist ja eindeutig. Sie sagt, wir haben einen dreimal heiligen Gott und sie sagt, es gibt nur eine Offenbarung. Und diese Offenbarung ist im Alten Testament unter anderem durch den Engel des Herrn dargestellt. Und diese gewaltige Offenbarung zeigt, Gott schafft ein vollkommenes Opfer, er löscht den Fluch der Sünde durch die Person Jesu vollständig aus. Aber jetzt erwartet er von uns wirklich Nachfolge, Gehorsam. Und er beauftragt. Wisst ihr, wenn ich das heute sehe, du hast heute kaum noch Leute, oder man fragt es nicht mehr, hast du eine Berufung von Gott? Hast du einen Auftrag von Gott? Wisst ihr, man fragt heute eher, hat der Fähigkeiten, können wir den benutzen, wir brauchen Mitarbeiter, ja, können wir den nehmen. Entschuldigung, das ist kein Kriterium. Die Frage ist, ob jemand von Gott berufen wurde. Die Frage ist, ob das Haupt der Gemeinde den Befehl gegeben hat, du Kind Gottes, Mann oder Frau, tu das und das, ob er das getan hat. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir das raussuchen. Wir managen, wir organisieren. Aber er, das Haupt, sagt die Bibel, ist der, der beauftragt. Der Engel des Herrn kam zum Elia und hat gesagt, du Elia, geh hin und widerstehe diesem gottlosen König und seiner noch gottloseren Frau. Wenn du das hinter dir hast, dann hast du eine Stirn wie Stahl, dann kann man dich nicht erschüttern. Wenn du das nicht hinter dir hast, dann kippst du um. Ihr habt das gesehen, große Männer Gottes, heutiger Sicht, wo es hart auf hart gibt, sind sie umkippt wie eine Pappfigur. Was willst du mit denen machen? Du musst sagen, hey du, wenn deine Berufung echt ist, kippst du doch nicht um. Wenn es alles echt ist, wie kannst du umkippen? Das geht doch gar nicht. Wisst ihr, da kommt das Problem, da kommt das Menschliche. Aber der Engel des Herrn ist es, der letztendlich alles tut. Und Josua 5,13 zeigt uns nochmal etwas bezüglich Weltpolitik, bezüglich Machtstrukturen, beziehungsweise auch die gefährlichen Dinge, die auf dieser Erde geschehen werden. Josua 5, Vers 13. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? So denkt der Mensch. Er sprach, nein. Ist ja eine gute Antwort, oder? Er sagt einfach nein. Habe ich fasziniert. Habe ich gedacht, der Jesus macht das einfach. Er sagt einfach nein. Wisst ihr, was heißt? Du verstehst es nicht, Josua. Es geht um was anderes. Und jetzt sagt er, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Da geht es ja um Krieg. Er sagt, ich bin der, der absolute Macht hat. Und was glaubt ihr, was zum Beispiel auch mit der Atommacht passieren würde, wenn alle Engelheere aufmarschieren würden? Da wirst du in ein paar Sekunden von denen nichts mehr sehen. Und er sagt hier, er ist der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen, da fiel Josua auf sein Angesicht und betete er. Merkt ihr was er tut? Da steht der Engel des Herrn mit dem blanken Schwert. Und die Bibel sagt ganz klar, man darf nur Gott anbeten. Und er betet an. Und die Bibel sagt, das ist in Ordnung. Damit siehst du, dass der Jesus Gott ist. Genauso vom Wesen her Gott wie der Vater und dass er die Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Betet er an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Merkt ihr, Gehorsam. Wenn man Gott begegnet, ist die logische Folge immer sofort schlagartig, bedingungsloser Gehorsam. Ich war mal in Istanbul auf dem türkischen Basar. Da lernst du, wie man handelt. Und manchmal habe ich bei den Gläubigen den Eindruck, sie handelt wie auf dem türkischen Basar. Was darf ich nicht? Das ist ein richtiges Gefeilsche. Ich habe festgestellt, wenn wirklich Erweckung geschieht, dann kapitulierst du. Bist du bereit, jeden Weg zu gehen? Jetzt heißt es, und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josua tat es, ihr erinnert euch, 2. Mose 3, genau das Gleiche. Heiliges Gebiet. Wenn der Herr Jesus sich offenbart, dann ist es heilig. Dreimal heilig. 1. Chroniker 21, 16, ich möchte nur eine Stelle erführen, weil mir das andere heute Morgen wichtiger auf dem Herzen brennt. Aber da heißt es, und das ist, wie soll ich sagen, vielleicht die Tragik dieser ganzen Sache. Und zwar, wenn du jetzt siehst, hier in 1. Chroniker 21, da sündigt David und dann sendet Gott der Vater den Engel des Herrn, der Herr Jesus. Dann heißt es Vers 16, und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert, wieder das bloße Schwert, wieder der Sohn Gottes. Und er vollzieht hier letztendlich die Strafe. Er tötet diese Leute. Also ich möchte das nochmal betonen, der Herr Jesus ist der große Retter, aber er wird auch der Richter sein. Wisst ihr, in der Bibel steht, wer das Mahlzeit des Tieres annimmt, wer diese Dinge tut, der wird gequält werden vor dem Lamm und seinen Engel hinein in die Ewigkeit. Das darf man nie vergessen. Ich kriege ihn nur als Lamm oder nur als Löwe. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nicht diesen Mischmasch. So ein bisschen. 1. Mose 16. Vielleicht die dramatischste Stelle über Errettung, was der Engel des Herrn, was der Herr Jesus tut. Wenn wir die mal angucken, da geht es um Hagar. Erster Mose 16, 7. Wir kennen das ja, sie muss fliehen vor ihrer Herrin. Sie ist in großer menschlicher Not, sie ist wirklich am Ende. Und nachdem er sie fortgejagt hat, ist sie in der Wüste und normal ist der Tod ihr Normales. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Warum findet er sie? Weil er sie gesucht hat. Gott sucht den Sündern. Der erste Ruf, den Gott an Adam tätigt, nachdem er gesündigt hat, ist, wo bist du? Gott sucht den Sünder. Er sucht auch hier diese Magd. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar, die Magd. Und diese Frage, die Gott ihr stellt, die stellt er jedem von uns. Wo kommst du her? Bevor ein Mensch nicht erkennt, wo er herkommt, dass er ein Sünder ist, also vor Gott völlig verloren ist, kann Gott nichts mit ihm anfangen. Und dann ist die Frage, wo willst du hin? Willst du gerettet werden? Willst du ein Gotteskind werden? Wo willst du hin? Das ist genau die Frage. Und sie erklärt uns, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Sie ist ehrlich hier. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Wisst ihr, da gibt es manche Dinge, wo Gott einfach will, dass wir ihm mehr gehorchen wie den Menschen. Und da bricht auch jede Ehre zusammen. Jetzt erklärt er ihr, was er tun will. Und sie sagt dann, in Vers 13, nachdem er ihr die Zukunft gezeigt hat, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Der Allgegenwärtige. Der Auge hat wie Feuerflamme, sagt die Offenbarung, der alles sieht. Und das Nächste, was die Bibel sagt, Vers 14, darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und jetzt sieht man hier etwas, und das ist für mich fantastisch. Im Elend des Menschen rettet Gott. Und das ist der Punkt, wo der Engel des Herrn zeigt durchs ganze Alte Testament durch, was er will. Und wenn man jetzt Matthäus 1, 21 sich ansieht, dort heißt es, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wisst ihr, auch Israel hat bloß ein Problem. Die Rakete, die jetzt wieder auf Israel fällt und die Angriffe, die Israel tätigt, ist bloß Nebenkriegsschauplatz. Israel hat nur ein Problem, seine Sünde. Die Bibel sagt ganz klar, der Sohn Gottes ist gekommen, um Israel von seiner Sünde zu retten. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 40, als Gott nach der Ausgießung des Heiligen Geistes diese große Botschaft des Evangeliums an die Menschheit gibt, ist der Fall ganz klar. Und mit noch vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wisst ihr, Rettung, das ist das, was Gott will. Und der Engel des Herrn rettet den Gideon, der Engel des Herrn rettet später Leute, obwohl sie Gott begegnet, einer Familie, Simpsons Familie, er rettet letztendlich alle, auch hier die Magd, die Hagar, er rettet diese Leute, wenn er ihnen begegnet, siehst du immer Retterwille. Er will retten. Und es muss uns klar sein. Wisst ihr, wir haben den Eindruck manchmal, man macht aus der Gemeinde Jesu und aus dem Christentum, machen wir Unterhaltungsbranche. Das ist doch keine Unterhaltungsbranche. Da geht es um Kopf und Kragen, um eine Rettung, sonst um gar nichts. Und Jesus ist nur gekommen, um uns zu retten. Und er sagt hier, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wisst ihr, dieses Geschlecht, wo wir drin leben, ist gerichtsreif. Wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra, wesentlich schlimmer. Inzwischen kommen dem Zollern Alpkurier Artikel, die früher in unmoralische Zeitungen gekommen wären, die man weggeschlossen hätte. Das kommt heute in der Tageszeitung. Das heißt, die Menschheit wird immer verderbter. Die Menschheit bringt Kinder um und treibt sie ab, mehr als das, was letztendlich in Kriegen geschieht. Also mehr Tote wie in Kriegen. Wisst ihr, wie reizt Gott so furchtbar? Und wenn es jemals eine Notwendigkeit gab, aus diesem verkehrten Geschlecht gerettet zu werden, herausgerettet zu werden, dann heute. Und da gibt ganz klar die Botschaft, er will retten. Und in 1. Thessaloniker 1, Vers 9, also ich lese jetzt neutestamentliche Stelle, weil alttestamentlich ist klar, er rettet die Leute, mit denen er zusammenkommt. 1. Thessaloniker 1, Vers 9 sagt die Bibel, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Es gibt zwei große Zorn-Offenbarungen Gottes. Die Zornschale in der Offenbarung und am Schluss der Feuersee. Und der Jesus rettet uns vollständig davon. Es gibt im Griechischen gibt es zwei Wörter für Rettung. Das eine Wort, das bedeutet eher das, was wir unter Bekehrung, Wiedergeburt verstehen. Ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind, der Herr rette mich, dass ich nicht in die Hölle komme. Und dann gibt es ein zweites Wort, das steht im 2. Korinther 1,10 zum Beispiel. Da ist eher der Akzent drauf, er rettet mich aus meiner Situation. Ich muss mich ganz auf ihn verlassen und er reißt mich aus dem Feuer, er rettet mich. Er lässt mich nicht kaputt gehen. Also wirkliche Nöte, hier. Matthäus 14,30. Da haben wir die berühmte Begebenheit, wo Jesus auf dem See geht und Petrus es auch probiert. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und der Herr Jesus rettet ihn. Wisst ihr, der Herr Jesus rettet uns auch aus den Dummheiten, die wir angezettelt haben. Wisst ihr, manchmal sind wir einfach unvernünftig. Wir sind gefallene Menschen und selbst aus diesem Elend rettet, ist er bereit, uns zu retten. Und das ist für mich die größte Offenbarung im Alten Testament, dass der Engel des Herrn zwar der Richter ist, aber in dem Moment, wie ich durch Jesu Blut gerettet bin und ein Gotteskind, ist das kein Thema für mich mehr. Und dass der Jesus mich aus jedem Elend rettet. Aus jedem. Warum funktioniert es dann nicht? Ist ganz einfach. Weil man es nicht glaubt. Weil man es nicht tut. Weil man immer diesen menschlichen, logischen Vernunftschluss, den der Teufel versucht zu lasieren, auch in der Christenheit glaubt, statt Gott glaubt, dass er völlig rettet. Lukas 1, 71. Wichtiger Punkt. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Völlige Rettung von allen Feinden. Wir haben Feinde in der unsichtbaren Welt, die Dämonen, wir haben Feinde hier auf der Erde, Menschen, die Gegner sind. Er wird uns von allem erlösen. Völlig retten, völlig. Und wenn wir das glauben würden, was würden wir dann tun? Dann würden wir doch den Himmel bestürmen und dem Herr Jesus, wie der Hiskia das gemacht hat, den Brief von der Feindesmacht, würden wir alles vor seinem Angesicht niederlegen und sagen, Herr, sieh, rede, dein Knecht hört, was soll ich tun? Wieso würden wir an allen Belangen so vorwärts gehen? Wir tun das nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wenn wir einfach daran gewöhnt sind, dass der Herr theoretisch rettet, aber nicht praktisch. Aber im Alten Testament siehst du, dass der Herr praktisch rettet. Lukas 8, 50. Da geht es um den Synagogevorsteher. Armer Mensch, sein Kind hier im Elend. Der Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und dann passiert es ja, dass die Errettung tatsächlich geschieht. Wisst ihr, und mir ist aufgefallen, wir glauben theoretisch alles, aber praktisch tun wir nichts. Glaube heißt tun, sich verlassen, wirklich den Arm des Herrn bewegen. 2. Timotheus 3,11, vielleicht brauchen wir das nochmal in Zukunft stärker als heute. Heute brauchen wir es nicht. Da sagt die Bibel, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr errettet. Die Bibel sagt nicht, dass Verfolgungen und Druck und Feindung und Kampf vermieden wird, aber sagt, aber er rettet mich draus. Das ist der entscheidende Punkt. Er rettet mich draus. Er holt mich raus aus diesem Elend. 2. Timotheus 4,17 sagt Paulus, der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Das heißt, er rettet aus konkreter Not. Wisst ihr, und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas habe, wo Leute zum Märtyrer werden, wo Leute sterben müssen, wo oberflächlich Gott sie nicht rettet, indem er ihnen die Gefängnistür öffnet oder indem er ihnen die Todesstrafe wegnimmt, in Verfolgungen, in Diktaturen, aber er rettet sie dann mindestens innerlich, dass sie nämlich im Triumph in die Ewigkeit geht. Das ist ja passiert in der Täuferbewegung, wo die gottlose, fromme Obrigkeit Leute zum Tode verurteilt hat. Da wird das Geschehen eines Mannes berichtet, der hat mir gesagt, so, du wirst jetzt sterben. Dann haben wir ihm das Gerichtsurteil vorgelesen. Dieser Mann ist mittels des Schwertes vom Leben zum Tode zu bringen. So was er gemacht hat. Er ist hingegangen, hat gesagt, Entschuldigung, Herr Richter, ist ein Fehler. Es muss heißen, vom Tode zum Leben. Der ist im Triumph in die Ewigkeit gegangen. Ein anderer Bruder aus der Täuferbewegung, der ist mir hingegangen, hat drei Mann gehabt. Dann hat man gesagt, so, Todesurteil. Entweder du widerrufst den Glauben oder du wirst getötet. Erster Kopf ab, zweiter Kopf ab. Die haben gnadenlos hingerichtet. Einfach der Kopf abgeschlagen. Brutal. Dann haben wir zum Dritten gesagt, so, jetzt hast du gesehen, dass wir es ernst meinen. Wir geben dir jetzt eine besondere Chance. Wenn du widerrufst, darfst du leben. Wisst ihr, was der gesagt hat? Wenn ich 7 Köpfe hätte, würde ich euch jetzt alle 7 Köpfe hinhalten. Ich verrate meinen Herrn nicht bloß wegen ein bisschen Leben. Hat sich niedergeniet, ließ sich Köpfe. Das ist ein Unterschied. Wir haben die Not derzeit nicht, aber er wird auch aus der gesamten Verfolgung wird er uns erretten, und zwar praktisch. Aber es kann die Stunde kommen, wo wir das brauchen. Das wird schnell. 2. Petrus 2,7. Da sagt die Bibel, während er den gerechten Lot herausrettete. Wisst ihr, was für mich das Phänomen ist? Dass Gott so barmherzig und so gnädig ist, dass er manchmal sogar die Lauergläubiger rettet. Lot war ein Mann, der im Tor vor Sodom saß. Das war falsch. Er hat sich denen ergnährt. Er war lau. Aber selbst die ist Gott bereit zu retten. Und in Vers 9 vom selben Kapitel heißt, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Das Einzige, was ich haben muss, ist Furcht vor Gott. 1. Timotheus 2,15. Da sagt er, dass er die Frau aus allen Nöten erretten wird. Wenn sie in die typische Nöte der Frau kommen, zum Beispiel Kinder gebären, sie muss nur im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht bleiben. Er wird sie retten aus diesen Nöten. In Apostelgeschichte 7,10, wo Josef zum Beispiel als Musterbeispiel angeführt wird, und der hat es wirklich nicht einfach gehabt, und da sagt die Bibel etwas ganz Einfaches. Er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade vor der Obrigkeit, vor dem der ihn letztendlich gefangen hielt. Das heißt, Gott lenkt auch die Herzen der Machthaber dieser Welt, wie er will. Er hat vollkommene Autorität über das alles. Er kann das alles tun. Und Gott rettet immer nur gleich durch seinen Sohn Jesus Christus. Warum glaubt ihr, warum der Vers da steht? Jesus rettet mich jetzt. Ist ein Zitat abgewandelt von Apostelgeschichte 2,21. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Er ist bereit zu retten. Wisst ihr, und wir haben ein theoretisches Christentum. Wir haben eine Philosophie draus gemacht. Aber das Evangelium ist praktisch. Wisst ihr, wenn jetzt ein Ungläubiger kommen würde und das alles hört und ein Gläubiger sitzt neben ihm und er fragt ihn plötzlich, hey du Gläubiger, das ist ja fantastisch. Da steht, dass Gott der Vater schon im Alten Testament der Engel des Herrn geschickt hat, um die unmöglichsten Leute wie Hagar zu retten. Da sehen wir, wie Gott seine Leute total gerettet hat. Du sagst jetzt, dass Gott alle rettet, dass Gott bereit ist, aus jedem Elend zu retten. Das ist fantastisch. Gläubiger, erzähl mir, wie Gott dich gerettet hat aus vielen dieser Dinge. Ihr merkt, da kommt meistens das Gestotter oder der rote Kopf. Und das kommt daher, weil wir es nicht mehr tun. Wir werden aber in Situationen kommen, bin ich felsenfest überzeugt, wo wir lernen müssen, die Rettung Gottes im Glauben zu erleben. Die wird kommen. Bin ich ganz sicher. 2. Korinther 1,10, Paulus sagt, er hat uns auch aus solch großer Todesgefahr gerettet, einmal. Und er rettet uns noch, das zweite Mal. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Errettung. dass man es erwartet. Wisst ihr, ich habe festgestellt, die Gläubigen werden dann innerlich weich und lassen sich einfach gehen, Hanna, soll es halt passieren. Ich bin gestern in Weimüssingen gewesen, jetzt gebe ich offen zu, dass ich ein bisschen vielleicht zu schnell gefahren bin. Da war geschlossene Schneedecke, es war so, mir hat es dreimal das Auto ist ausgebrochen. Da lasse ich einen Schrei zu meinem Jesus los. Und wisst ihr, was dann passiert? Das war für mich phänomenal. Ich habe rein von meiner Beurteilung hätte gesagt, den kriegst du jetzt nicht mehr rein. Da geschwänzt ABS eingeschaltet und plötzlich ist das Auto wieder auf gerader Spur gegangen. Ich habe geschwänzelt und war schweißgebadet. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause war, war, dass ich gebetet habe. Und mir gedankt habe, dass er hier gerettet hat. Aber wisst ihr, wir müssen einfach lernen, dass der Herr nicht nur uns von der Sünde rettet, in den Himmel bringt, sondern dass der Herr bereit ist, uns in jeder Situation aus dem Elend zu retten. Wir tun immer so, als wäre das nur Philosophie. Aber in Wirklichkeit ist es eine Praxis. Hebräer 7, 25 bis 28 redet von einer völligen Errettung. Geh doch durch die Reihe und frag die Gläubigen und sag, beschreibe mir ganz genau aus deinem Leben, wie geschieht völlige Errettung. Und dann merkst du plötzlich, dass wir über die Stelle drüber lesen. Daniel 6,11, für mich phänomenal. Ich habe inzwischen Gemälde, habe gestaunt, dass wir das als Gemälde so schön darstellen können. Das ist echt stark. Daniel 6,11. Eigentlich bis 28. Da wird der Daniel in die Löwengrube geworfen. Er ist ein Mensch, der Gott dient. Und jetzt sagt der König zu ihm, Vers 17, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Also die Welt sogar fordert und sagt, da, wenn dein Gott wirklich der lebendige Gott ist. Alte Testament, die Offenbarung Gottes, des Vaters durch den Engel des Herrn, durch den Jesus, dann soll er dich retten. Jetzt in Vers 21, nachdem der König eine schlaflose Nacht hatte und alles ließ, was er sonst bei Nacht letztendlich als Vergnügung hatte, der wirklich in Form von Buße da vor Gott lag, heißt es, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Konnte er ihn retten? Da sprach Daniel zu dem König, o König, mögst du ewig leben? Schon mal aufgefallen, was das für ein feiner Sarkasmus ist. Mögst du ewig leben, sagt der, der jetzt eigentlich tot sein sollte. Denn der Herr gerade gerettet hat, ist phänomenal. Mein Gott hat seinen Engel, nämlich der Herr Jesus, der Engel des Herrn, gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügen. Der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher, sagt 1. Petrus 5, Vers 7. Aber der Engel des Herrn, der Herr Jesus, verschließt ihm der Rache, wenn ich den Namen des Herrn anrufe. Manche Gläubige gehen kaputt in ihrer Anfechtung. Ist falsch. Du musst den Namen des Herrn anrufen. Er wird dem Löwe den Rache zuhalten. Aber ihr begreift, was mir auf dem Herzen brennt. Wir tun es nicht mehr. Wir machen kleine Religionsgemeinschaften, große Religionsgemeinschaften, treiben unsere Lieblingslehre, aber wir leben nicht mehr in dieser totalen Errettung mit dem Engel des Herrn, mit dem Herr Jesus zusammen. Wir leben da nicht drin. Und oft ist so, erst wenn alles kaputt ist, dann fällt einem das manchmal ein. 1. Johannes 3,8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wann hast du das letzte Mal gebetet, dass du da Jesus gebetet hast, in deiner Situation die Werke des Teufels zu zerstören? Wann? Wir tun das nicht. Das ist das Problem. Diese Theoretisiererei, die bringt gar nichts. Malachi. Da sagt Gott, sieh, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, das ist der Herr Jesus, der Bote des Bundes. Da steht letztendlich wieder eine andere Beschreibung für den Engel des Herrn, der Bote oder der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Sieh, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Und dann kommt ja diese gewaltige Offenbarung, dass ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und jetzt ist halt die ganz praktische Frage. Wisst ihr, man muss es einfach sehen. Was will ich? Die Frage an Hagar, die ist absolut brisant. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was willst du? Was willst du als Mensch, als Gläubiger? Was hast du vor? Ist dir, und hier ist etwas. Da sagt die Bibel, den ihr begehrt. Kampf des Lebens. Wisst ihr, ihr Junge, ihr jammert. Oh, der Job und kein Beruf. Und die, ist alles schlimm. Aber ich habe euch eine hundertprozentige Zusicherung. Es wird schlimmer werden. Wartet mal, bis ihr alt werdet. Wartet mal, bis die Krankheiten kommen. Wartet mal, bis das Elend kommt, bis die Enttäuschungen kommen, aus der Familie raus. Bis du plötzlich übrig bist, niemand will dich mehr. Wartet mal, es wird alles viel schlimmer werden. Es wird alles viel härter werden. Das ist die Frage, was will ich? Begehre ich ihn? Du bist meine Rettung. Wenn du mich rettest, dann werde ich jubeln und dich anbeten dafür. Wenn du beschließt, mich nicht zu retten, dann werde ich es mit gleicher Freude ertragen. Aber die Bibel sagt, begehrst du ihn? Wollen wir der Engel des Herrn? Wollen wir die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes? Wollen wir dasselbe, der Hagar aus der Falle heraushalf, der am Josua aus der Falle half, der am Simson aus der Falle half, der am Gideon aus der Falle half, der denen alles Sieg gab, dass sie überleben konnten? Durch was willst du überleben? Durch ihn begehrst du ihn oder durch was? Versteht ihr, das ist die Frage. Teuflisch raffiniert. Er geht doch nicht hin nur mit der Sünde. Sünde ist die primitivste Form der Verführung. Viel schlimmer ist, wenn er die Gläubigen, die die Sünde meiden, so weit kriegt, dass sie ihn, der Herr Jesus, nicht mehr begehren. Dass sie nicht mehr seine Hilfe wollen. Dass sie nicht mehr von ihm alle Errettung erwarten. Dass sie vielleicht innerlich schon eine Form von veredeltem Hader haben. Getarnt durch Demut, ja, wenn der Herr nicht will. Statt dass man zugreift und sagt, du wirst mich retten, hier steht's, du wirst retten. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Paulus sagt, du hast mich früher gerettet, du wirst mich jetzt retten und du wirst mich zukünftig retten. Hat nicht bewahrt, dass er an der Straße nach Ostia geköpft wurde, 66 nach Christus. Aber er sagt dann im Timotheusbrief, ist er im Testament, er wird mich hineinretten in sein Reich. Der Tod war die Hineinrettung in sein Reich. Ich bin überzeugt, dass der Paulus im größten Triumph die Hinrichtung erlebt hat. Wisst ihr, und das ist die Frage. Und ich möchte jetzt auch nochmal fragen. Begehrst du ihn? Willst du das? Oder willst du theologisch sein? Willst du bürgerlich sein? Willst du anständig hier leben, dass die Nachbarn keinen Anstoß an dir nehmen? Oder wissen die, dass du so ein spinniger Mensch bist, der allein auf den Herr Jesus vertraut? Wisst ihr, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Man kann das auch umdrehen und sagen, wie habe ich bisher als Gläubiger gelebt, wo komme ich her, aus der Niederlage, wo will ich hin, will ich in den Sieg, will ich völliges, ich sage es mal so, Siegesland erleben, will ich wirklich, dass der Herr mich aus jeder Not rettet, will ich das, will ich da hin? Ich kann die Frage nicht für euch beantworten, aber ich kann sie für mich beantworten. Ich will. Die alten Brüder haben vielleicht einen dummen Spruch gehabt, aber da ist was dran gewesen. Sie haben gesagt, wer im Feuer geboren ist, der mag im Rauch nicht leben. Ich habe den Eindruck, wir haben lang genug im Rauch gelebt. Und wenn das Begehren in meinem und deinem Herzen ist, dass der Herr aus jeder Not rettet, dann steht im Psalm 25, Vers 3, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Wenn du mit dieser Haltung zu Gott kommst, wirst du nicht zu Schanden werden. Und ich auch nicht. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir möchten dich anbeten, durch dich, der Vater im Himmel, dass du der Engel des Herrn des alten Bundes bist. Du hast eine Hagar gerettet, du hast einen Josua gerettet, du hast einen Simson gerettet, du hast einen Gideon gerettet. Du hast dich hier auch im Buch Maleachi geoffenbart. Du warst im Dornbusch. Du hast Mose hier die Direktive und die Weisung und die Rettung zuteil werden lassen. Du hast die Kinder Israel aus Ägypten geführt. Und da warst du noch nicht einmal ins Fleisch gekommen, noch nicht einmal aus den Toten auferstanden. Da war diese große, gewaltige, völlige Erlösung durch dein Blut und durch dein gebrochenes Leib noch gar nicht realisiert. Und wie viel mehr jetzt, nachdem dieses große, vollkommene Opfer da ist, kannst du uns vollständig retten. Wirklich, du kannst uns retten aus allen Nöten. Und vergib unseren Unglauben und unser menschlich-weltliches Denken und erbarme dich und gib uns diesen Mut und dass die gleiche Zusage passiert wie beim Jairus, dass wir beginnen zu glauben und dann auch gerettet werden. Ich bitte einfach, dass du dich erbarmst. Amen.